Ich hatte noch ein Lied auf den Lippen, so ist das nicht, Annette. Aber ich hatte mir eigentlich auch gedacht, das können wir vielleicht auch mal mittendrin singen, weil es mit dem, was ich euch heute sagen möchte, auch dahin gut passt. An den Anfang möchte ich immer doch ein Wort oder in dem Falle drei Worte der Bibel stellen. Und zwar das erste Wort aus dem ersten Buch Mose. Kapitel 3. Vers 14. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren und des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse gehen. Du wirst ihm die Verse zermalmen. Das ist das Erste. Und dann aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung 5, Offenbarung 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten sprach zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones die vier lebendigen Wesen, vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und dann aus dem Lukasevangelium, aus der Weihnachtsgeschichte, Kapitel 2, Vers 6. Und es geschah, als sie dort waren in Bethlehem, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Das soll unser Thema sein. Alle Stellen kennen wir und es soll um das ganz Große mal gehen. Es ist, ja, man könnte auch sagen, es ist eine Weihnachtspredigt, der da hält. Aber ich will jetzt dem 24. nicht vorgreifen, sondern doch aber mal etwas deutlich machen, was man doch immer wieder sich als Christ sagen möchte und was auch unsere Herzen stärken kann. Im weitesten Sinne. Denn oft wird das so reduziert auf Weihnachten und die Lichtlein brennen und die Kränze und wer weiß, was sonst noch alles und gesungen wird, alles Mögliche. Man hat manchmal so das den Eindruck, das wird so auf das Format von Walt Disney runtergeschrumpft, auf Donald Duck und so weiter. Ne? wie die Leute heißen. Ich hätte auch Donald Duck sagen können, aber warum sollen wir Deutsche nicht auch schon mal Donald Duck sagen? Es wird so klein gemacht, dass von der Größe des Geschehens gar nicht so viel übrig bleibt. Daran möchte ich mal in besonderer Weise erinnern, nicht nur heute, sondern auch in dieser Zeit. In dieser Zeit. Denn was wir daran erkennen können, wenn wir hier so sitzen, hat das ja was damit zu tun, mit dem, was geschehen ist, was Wirklichkeit war und nur einige Zeit zurückliegt und was Zukunft hat, auch noch. So etwas nennt man heute modernerweise, dass wir Teil einer großen Erzählung sind, einer großen Erzählung. Das Wort haben die Philosophen und Gesellschaftshistoriker sich so angeeignet, dass sie von den Erzählungen sprechen, die es in der Weltgeschichte gegeben hat. Das gab es bei den Römern, die ja wirklich so Vorstellung entwickelt hatten seit Augustus, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und das hat der Vergil, der Dichter Vergil, deutlich gesagt, wir haben das noch auswendig gelernt. Tu regere imperios populos romane memento, parcere subjectis et debellare superbus. Das heißt, du bist zur Herrschaft über die Reiche der Welt geboren. Und du sollst die Armen schützen und die Frechen und die Feinde niederkämpfen. Ja, das war die große Erzählung des römischen Volkes. Die Kaiser haben die auch gepflegt. Sowas gab es also da, das gab es bei den Griechen. Und es gab sie vor allen Dingen in der Neuzeit. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert, als die europäischen Mächte im Gefühl ihrer Besonderheit anfingen, Afrika, Vorderasien und China zu unterjochen, weil sie davon sprachen, der weiße Mann aus Europa, das ist der kulturell höchste Entwickelte, der hat eine Bürde, er muss die ganze Welt erziehen, die anderen Menschen müssen alle auf die Kultur des europäischen Menschen gebracht werden. Die Engländer waren da besonders und so beiläufig haben sie natürlich auch den größten Teil, ein Drittel, glaube ich, der Welt hatten sie in der Spitzenregierung, hatten sie unterworfen, das heißt dem Staat untertan gemacht. Und es wurden Quellen des Reichtums für sie. Wenn man heute im Fernsehen so diese romantischen Bilder von der englischen Gesellschaft sieht, die tollen Schlösser und so weiter, dann hängt das auch damit zusammen, dass diese Herrscherklasse in England sich in Indien, in China und wer weiß wo Geld verdient hatten, dass sie nicht mehr wussten, wohin. Und dann sind diese Schlösser gebaut worden. Darüber wird kaum gesprochen. Ne? Und das war auch so eine große Erzählung. Die hat Hitler zunichte gemacht. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg wissen die Engländer, wir sind nur noch so klein mit Hut. Eine ganz große Erzählung, die bis in die Lehrerkollegium von vor 30 Jahren noch hineinreichte, war der sogenannte Marxismus. Die Lehre von Marx und den Kommunismus. Und da sind wir ja fast der größte Teil von uns Zeugen gewesen, wie diese Erzählung von der Befreiung aller Menschen durch Marx und das Gespenst des Kommunismus und zur Befreiung, wie das zusammengebrochen ist. Die Deutschen haben sich übrigens schwer getan. Die Franzosen waren da, doch als sie da mal merkten, was da vor sich gegangen war in Sibirien. Archipel Gulag. Das wird meines Erachtens zu wenig gesagt, denn da kann man sagen, russischer Kommunismus, 25 Millionen Tote. Chinesischer Kommunismus, 25 Millionen Tote. Und so weiter, neben all den anderen Dingen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. In China ist mir das gegangen, da hat mich mal ein Student gefragt, was halten Sie denn von Mao Zedong? Und da war ja die kommunistische Partei. Und da machte ich denken, na, sei mal vorsichtig, nicht? Habe ich sowas rumgedruckt und was gesagt und habe dann, wie das ganz praktisch ist, dann eine Gegenfrage gestellt. Und ich sage, was halten Sie denn davon? Er sagt, das war eine Katastrophe für China. Das war die Erzählung des Kommunismus. Und die Franzosen, die da mal reinen Tisch gemacht haben, da hat dann ein bedeutender gegenwärtiger Denker, Lyotard, hieß der Jean-François Lyotard, der hat dann ein Buch geschrieben, hat gesagt, die Menschheit hat keine Erzählung mehr. Haben keine Erzählung mehr. Die sind alle zerbrochen. Die Zeit der großen Erzählungen ist vorbei. Wir wursteln uns jetzt so dadurch als Menschheit. Manchmal hat man ja den Eindruck, es stimmt. Aber was können wir denn, wir als Christen sagen, gerade um Weihnachten, da ist ein Kind geboren worden. Und wenn wir dann hier dieses Wort haben und über das Kind lesen, über was da geschehen ist, können wir sagen, wir Christen, wir, die wir an Jesus glauben, auf ihn vertrauen, unser Leben ihm anvertrauen, sind Teil der einzigen großen Erzählung, die es in dieser Menschheit noch gibt. Gegeben hat seit 2000 Jahren und noch gibt, da sind wir Inhalt drin und wir dürfen darüber nachdenken. Und was die Grundlage für diese Erzählung ist, das ist das Wort Gottes. Deswegen habe ich auch die erste und die letzte Stelle gelesen. Ja, und da wird an der letzten Stelle in der Offenbarung, wird ja auch so schön deutlich, dass da zwei Linien in der Person des Herrn aufgezeigt werden. Das ist der Löwe und das Lamm. Aber zu dieser Geschichte gehört dann auch ein wirkliches Kreuz, ein grober Baumstamm, irgendwo da abgeholzt und ein Querbalken. Und da wurde jemand dran gehängt. Der gelitten hat. Ich muss sagen, in den letzten Wochen ist mir das so deutlich geworden. Was muss das furchtbar für unseren Herrn gewesen sein? Er betet in Gethsemane so intensiv, wie er wahrscheinlich vorher ja vielleicht auch gebetet hat. Er betet, die Jünger schlafen vor Müdigkeit oder Traurigkeit ein. Er ist ganz allein in der Stille der Nacht und er betet. Kann das nicht anders gehen? Kann das nicht an mir vorbeigehen? Und Gott schweigt. Gott sagt nichts. Und dann steht er auf. Gott hat nicht geantwortet. Steht auf, ein Engel kam und tröstete ihn. Gott hat nicht geantwortet. Das Schweigen Gottes hat er erfahren. Und dann ist er diesen Weg zum Kreuz gegangen, zu dem wirklichen Kreuz. Und wenn man sich das mal, das waren keine Nägel vom Obi oder irgend so etwas. Das waren grob geschmiedete Eisen, die waren spitz, aber sie liefen dann meistens so halbwegs quadratisch auf diese Stärke zu. Oben natürlich dann so rumgekloppt. Da wurde er ans Kreuz genagelt, an einem wirklichen Kreuz. Man kann nicht genau das Datum nennen, das ist auch nicht so wichtig, aber es ist wirklich geschehen. Ungefähr 30 Jahre nach unserer Zeitrechnung, vielleicht 33 oder 35. Es ist wirklich geschehen. Und wir müssen uns darüber klar machen, und das ist auch in Weihnachten ganz wichtig, dass diese ganze Geschichte von der Geburt des Herrn, das Hineinkommen in diese Welt, Und das Leiden und Sterben, aber auch dieses Segenspende, wie wir das ja im Markus-Evangelium ja gerade in der Wortbetrachtung so handgreiflich spüren, das Segenspende, eine Frau ein Leben lang krank, berührt nur den Saum seines Gewandes. Und Jesus sagt, wer hat mich angerührt? Und die Frau ist geheilt. Und der Herr segnet sie. Das ist eine Wirklichkeit. Das ist kein Mythos. Das, was wir hier so sehen, mit all diesen erleuchteten Sachen. Wir waren vorige Woche noch kurz in Köln und kamen am Weihnachtsmarkt am Dom vorbei. Ja, was war das? Ein Lichtspektakel. Das hat mit der Realität kaum was zu tun. Wir sind Teil einer Erzählung, der großen Erzählung Gottes von der Erschaffung dieser Welt, von Sündenfall und von Erlösung und vom Ende aller Dinge. Das müssen wir uns ganz klar bewusst machen. Und deswegen schon dieser erste prophetische Hinweis, den habe ich ja nur genannt, ich kann ja nicht alle Stellen hinlesen, aber wenn man das mit offenen Augen, das Alte Testament liest, wird man immer wieder Stellen finden, wo die Bibel auf den einen Hinweis, der da kommen soll. Auch schon vor Israel. Aber selbst Mose ist ja, wenn man mal von der Historizität dieser Ereignisse absieht, ein Vorbild vom Herrn. Oder wenn wir an das Passa denken. Das ist mir auch in den letzten Anbetungsstunden der letzten 2-3 Monate auch nochmal so deutlich geworden. Den Jüngern, die ja nun fest in der jüdischen Tradition standen und das Alte Testament kannten und all diese Anweisungen über das Opfer, die haben irgendwann mal gemerkt, ich habe das schon mal erwähnt, das ist mir wertvoll und deswegen sage ich es nochmal, ja, der da hängt, Blut überströmt. Das ist das Passahlamm. Das ist das wirkliche Passahlamm. Und das sagt, das bestätigt Paulus später auch in einem Brief, sagt er, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Und im Alten Testament, das wird häufig überlesen, ich habe es auch häufig überlesen, dass er den Israeliten sagt, wenn ihr das Passa geschlachtet habt und ihr seid drin, dann werde ich das Land Ägypten schlagen. Das heißt, Gott vollzieht sein Gericht an Ägypten. Es ist Gott, der richtet und tötet. Er schickt seinen Engel. Nicht irgendetwas. Deswegen heißt das Passa auch Verschonung. Die hinter dem Blute des Lammes stehen, werden verschont von dem Gericht. Und das darf man auf keinen Fall kleinreden. Das Gericht Gottes ist ein furchtbares Gericht. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir leben ja in einer Zeit, wo diese Versammlung der Medien, vom Internet angefangen Regionalzeitung, will ich mal sagen, man immer das Gefühl hat, oh, wenn es irgendwie gruselig, wenn es furchtbar wird, dann müssen wir vorsichtig sein. Wir wollen die Leute doch nicht erschrecken. Die Leute sollen sich doch amüsieren. Wir wollen die Leute nicht erschrecken. Wie ist das furchtbar? Darauf kommen wir nochmal zurück. Und Hesekiel, Sacharja, Daniel haben sich ja auf diese endgültige, verheißene Hilfe konzentriert, sodass sie dann auch im Neuen Testament immer wieder genannt worden sind. Und auf der anderen Seite sagt Petrus ausdrücklich in einem seiner Briefe, dass diese Leute, diese Propheten, die Bücher aufgeschlagen haben und gelesen und haben sich Gedanken darüber gemacht, ja, wann soll das denn sein? Wann soll das denn sein? Wann soll das denn sein? Und dann kam Weihnachten. Weihnachten ist übrigens im Grunde ein heidnischer Begriff, Weihnachten. Sondern wir müssen sagen, und der Helmer, der macht das immer. An solchen Kleinigkeiten, da kann man auch die sehen, wie er bei Helmer die Autorität hat. Er sagt, das Christfest, es ist eigentlich besser. Wir dürfen eigentlich streng genommen nicht Weihnachten an, aber wollen nicht so pingelig sein. Aber das ist schon wichtig. Das heißt, die Propheten haben darüber nachgedacht, wann kann das denn sein? Wann kann das denn sein? Und dann war es soweit. Und einer, auch eine sehr bewegende Stelle, der hat das gemerkt. Er war schon alt geworden. Er hatte immer wieder geforscht, wann kommt der Trost Israels. Wobei wir auch immer wieder feststellen können, dass bei den Propheten die Begrenztheit ihres Denkens auf Israel da ist. Das ist ja auch kein Wunder. Sie waren erstens Israeliten und die Offenbarungen, die Verheißungen Gottes an Mose und von ihm an Israel, die bezogen sich ja gerade auf die irdischen Segnungen, die Israel versprochen worden sind. Von Mose, man müsste eigentlich noch zurückgehen, könnte man noch auf Abraham, das ist ja der eigentliche Adressat. Aber um Abrahams Willen, das wird auch mehrmals gesagt, ihr seid so schlecht und so ungehorsam, dass ich euch strafen muss, aber ich werde an meinen Verheißungen festhalten, um meiner selbst willen und um der Verheißungen, die ich Abraham, Isaak und Jakob gegeben habe. Gott ist gnädig. Und diese Propheten haben dann nachgeforscht. Und einer hat es dann, da wollte ich ja gerade drauf kommen, einer hat es begriffen und erfahren. Das ist der Simeon im Lukas-Evangelium, wo dann die Maria kommt mit dem Kind auf den Arm, haben wir so ein kleines da, ne, die sind noch so ein kleines Kind. Und dann sagt er, nun Herr, entlässest du deinen Knecht, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Ist das nicht wunderbar? Denn meine Augen haben dein Heil gelingt, da liegt es, dieser kleine Junge. Darauf hat der Klaus auch eben hingewiesen noch, dass dieser Junge keinen Menschen zum Vater hatte. Ja, er war so gesehen ohne Anfang. Gottes Gabe, dieser Gabe. Und das hat der Simeon begriffen. Natürlich hat das immer noch, nein, er sagt das für Israel, aber dann sagt er zum Licht für die Nationen. Das ist ja auch den alten Propheten schon deutlich geworden, dass das Heil Gottes nur für Israel ein bisschen klein gestrickt wäre. Nur für Israel, für die paar Millionen. Als wir mal in Israel die Reise gemacht haben, wurde uns gesagt, dass in Israel 4 Millionen Menschen leben. Das ist ja nichts heute. Ne? Wurde dann aber auch gesagt, in New York leben nochmal 4 Millionen. Und die unterstützen uns hier. Also das Volk Gottes, irdische Volk Gottes ist größer. Und dann kommt das Volk, das er sich erwirbt durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und das ist der Brennpunkt der Geschichte. Da dieser Mensch in der Krippe, dieser Mensch, der über die Erde geht, ein richtiger Mensch war, wahrscheinlich hat er Zimmermann gelernt, darüber waren wir uns eigentlich einig in der Wochbetrachtung. Zimmermann, der geht da über die Erde, segenspendend Gott geweiht und geht dann ans Kreuz und steht auf vom Tod. Er wird auferweckt oder er steht auf, je nachdem, welche Seite man zu... Gott weckt ihn auf, weil er gerecht war, weil er so gelebt hat, wie Gott es sich vorstellt. Aber er ist auch Kraft seines unerschöpflichen Lebens auferstanden. Könnte man auch eine Stunde darüber reden, allein über diesen Aspekt. Aber das ist der Brennpunkt der Geschichte. Jesus am Kreuz. Das ist der Brennpunkt. Und ans Kreuz kam er nur über Bethlehem, über die Menschwerdung. Wenn Gott zu den Menschen reden wollte, dann hat er es mit Hilfe dieses Menschen getan. O Gott der Liebe ohne Hülle, hast du im Sohn geoffenbart. Bist du im Sohn, ja. Aber wir haben auch ein Lied, das ich eben, hätten wir eben auch singen können, das wollen wir jetzt mal singen. Das ist das Lied 200. Kennen wir alle inzwischen. Ein moderneres Lied. Und ich würde mich freuen, wenn er richtig schön laut singt, denn das ist auch sehr wichtig. In dem Lied liegt der Anfangspunkt dessen, was ich heute zu sagen habe. Und das ist die Formulierung, er ist das Zentrum der Geschichte. Es ist das. Und Geschichte hat ja mit Geschehen zu tun. Es ist ein Geschehen. Es ist kein illustriertes Geschwätz oder irgend so etwas. Es ist Wirklichkeit. Und damit hängt alles Weitere zusammen. Und so hängt er da am Kreuz. Und Gott begegnet uns in seinem Kreuz, so wie die Jünger das auch schon verstanden haben. Das Lamm, der Löwe in Gestalt des geschlachteten Lammes, das ist das Ziel der Geschichte, der Löwe. Rettung für die Menschen durch das Blut des Lammes, aber auch der Zorn. Es ist ja so, dass wir jetzt immer noch auf der Erde sind. Wir sind auch zeitlich so mit unserem Leben noch nicht am Ziel. Aber so hat Gott das in der Bibel eben auch in dem Handeln Gottes mit dem Menschen auch dargestellt. In der Mitte, da ist das Kreuz aufgerichtet, das Kreuz ist leer. Der Herr Jesus ist auferstanden und er hat die Jünger zurückgelassen. Das ist ja übrigens auch ein großes Wunder, was wir uns oft nicht berücksichtigen machen. Das war ja ein Hühnerhaufen, die Jünger, als sie sahen, was mit ihrem Meister geschah, verspottet, verhöhnt, geschlagen, gefoltert, unter dem Gejohle der Menge gekreuzigt. Und einige haben ihn so geliebt, dass sie dann vom Kreuz abgenommen haben, ins Grab gelegt. Und dann kommt die Auferstehung. Und das ist das Besondere dann an der Auferstehung. Diese Leute, die noch so auseinandergestoben waren, diese Jünger, auf einmal stehen die da und verkündigen das Evangelium. Die sind völlig verwandelt. Das ist die Kraft der Auferstehung. Die Jünger sind verwandelt. Und dann erleben sie noch 40, 50 Tage da mit dem Herrn, werden gestärkt, bekommen wichtige Informationen, vor allen Dingen aber die Information, die auch für uns geht, dass wir einander lieben, dass wir füreinander da sind. Und dann sagt er auch, ich komme wieder, ich komme wieder. Und weil er weiß, dass die Jünger fragen werden, ja, wie sollen wir denn jetzt leben ohne dich? Was sollen wir denn da machen? Da hat er ihnen im Matthäus-Evangelium, das hat der Matthäus aufgeschrieben, die Bergpredigt geschrieben. Da stehen die Prinzipien drin, die den auszeichnen sollen, der Jesus nachfolgt. So ähnlich hat es übrigens mal, aus alten Zeiten will ich das mal nennen, der Christian Briem auch mal gesagt, geschrieben. Das war ein Text, den ich mal wirklich mit großem Gewinn gelesen habe, über die Bergpredigt, weil es unter den Brüdern da manchmal so ein bisschen so eine Lehre kam, die das so etwas ein bisschen stark relativierte. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Aber das neue Leben, das hat auch dazu geführt, dass sie zusammenkamen. Die waren zusammen. Und da kommt der Herr hin und sagt, Friede euch. Und dann sagt er, ja, ich sende euch jetzt. Und dann sind sie auch in alle Winde verstreut worden. Von den meisten wissen wir ja gar nicht viel. Es gibt Legenden, ob da was dran ist, Thomas und er weiß alles. Er hat andere dann noch erweckt, die ja sehr wichtig waren, dem Stephanus zum Beispiel. Er hat sie dann auch, er hat zugelassen, so wollen wir das mal sagen. So wollen wir das. Er hat zugelassen, dass die Jünger, die nun auch das Evangelium verkündigt haben und die dann eine Gemeinde gebildet hatten, aber alles noch im Rahmen des Volkes Israel. Er hat zugelassen, dass dann die Wut der Führer des Volkes, die da sahen, Jesus lebt irgendwie, zeigt Wirkung, rausgeschmissen aus Jerusalem. Das war hart, nicht? Aber so sind sie unter die Nationen gekommen und die Frucht war groß. So gehen Gottes Wege. Und da brauchen auch wir manchmal Vertrauen, dass wir lernen, Gottes Wege zu respektieren. Das ist nicht einfach. So, ich glaube, Jakobus oder Petrus sagt das auch mal so. Demütigt euch doch einmal unter die mächtige Hand Gottes. Das ist nicht einfach. Wenn ich an die Wolframs denke, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Macht das mal mit. Das ist nicht einfach. Und dann besteht ja auch die Gefahr unter den Gläubigen. Unter den Gläubigen. In der Jetztzeit, in dieser Zwischenzeit, kann man, da gibt ja auch ein Lied, das heißt so, in dieser Zwischenzeit, dass wir zwei Versuchungen unterliegen. Dass wir sagen, wir sind zusammen, wir halten zusammen, wir freuen uns auch an unsere Gemeinschaft und so weiter. Das sollen wir auch tun. Aber wir sollen uns nicht abschotten, sondern hinausgehen. Wir sind nicht von dieser Welt, aber in diese Welt gesandt. Das sind die beiden Gefahren, die gewissermaßen extrem gegeneinander stehen. Dass man sich abkapselt und sagt, wir leben unser eigenes Leben, ich bin klein, mein Herz ist rein und so weiter. Kennen wir alles. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, in die Welt hineingehen, ist manchmal eine schwere, schwere Aufgabe. Und da ist es wichtig, dass wir das Danken doch lernen. Und der Versuchung, das Danken lernen für das ewige Teil, das er uns vermittelt hat, sondern wir müssen auch lernen, der Faszination unserer Welt geistliche Energie entgegenzustellen. Wir sind nicht von dieser Welt. Und es gibt durchaus Dinge in diesem Leben, wo wir sagen müssen, das machen wir nicht mit. Und wir müssen dankbar sein. Das ist ja das Elend des Ältesten in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja, der sieht das, was der Vater mit dem verlorenen Sohn macht und zieht ihm Ring an, Kleiderwechsel, bestes Kalb wird geschlachtet und so weiter und so weiter. Und er sagt, und ich? Hast auch mal, mich hast du nicht. Ich habe immer meine Pflicht getan. Ja, das sind die beiden Melodien, in die wir einstimmen können. Entweder in die Rettungsmelodie, ein Mensch ist gerettet, wir freuen uns darüber, dass wir in der Liebe Gottes ruhen dürfen. Oder wir sagen, ach, was soll da denn alles nicht? Und entwerten uns selbst und machen uns das Leben schwer. Und wir dürfen sagen, wir sind noch nicht am Ende. Ob der Herr nun heute kommt oder ob er dann oder dann in der Zukunft kommt, ist nicht entscheidend. Wir leben hier als Wartende. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wie es weitergeht, wir wissen es nicht. Die Zeiten sind, wie gewöhnlich könnte man fast sagen, dunkel. Es gibt viele offene Fragen, die auch unser Leben vielleicht auch praktisch berühren. Braucht man nicht näher darauf einzugehen. Aber wir dürfen sagen, Johanna, der Herr kommt wieder. Darauf freuen wir uns. Und das gibt auch Kraft. Das sagt der Paulus ja auch zu den Thessalonichern. Dass der Herr wiederkommt und er sagt, so ermuntert einander mit diesen Worten. Und ich möchte euch ermuntern, gerade jetzt, an der Zeit, wo wir daran denken, dass Jesus geboren ist, er kommt wieder. Und seid fröhlich und guten Mutes. Und von mir persönlich jetzt zunächst einmal wünsche ich euch allen, ich werde ja wahrscheinlich am Dienstag nicht allen die Hand drücken können, wünsche ich euch schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr, dass wir uns da wiedersehen und vertrauen auf unseren Herrn, der uns bis hierhin gebracht hat. Amen.